Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Berthold Meyer, hat eine Professur an der TU Chemnitz für Arbeitsorganisation und Wirtschaftspsychologie. Schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Und schön, dass Sie uns zuhören. Und wir alle haben vielleicht gerade zusammen die Nachrichten gehört. Und Sie, Herr Meyer, als es dann um den Cirque du Soleil ging, haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, Wahnsinn, 3.500 Mitarbeiter entlassen, Insolvenz, das ist bitter.
Ja, und es ist halt ein Symptom dafür, was gerade so in der Kultur- und Musikszene passiert. Das ist, viele können da nicht mehr.
Ja, und Sie sind ein Teil dieser Kultur- und Musikszene, denn Sie sind DJ, Sie legen leidenschaftlich auf. Wo legen Sie denn zurzeit auf?
Gar nicht. Also wir machen ein paar Streams so, aber das kann man natürlich überhaupt nicht mit einem richtigen Auflegen, einem richtigen Musikmachen vergleichen. Mhm. Zieht auch deutlich weniger Leute.
Wie ist das denn? Ich meine, wenn man dann vor seinem Rechner sitzt und eben seinem DJ-Handwerk nachgeht, man weiß, ungefähr 100 hören mir jetzt zu, ist man dann frustriert oder trotzdem ein bisschen gut gelaunt?
Natürlich ist man auch ein bisschen gut gelaunt. So, ich meine, es macht ja Spaß, irgendwie die eigene Musik zu performen, ne? Also so, wir machen ja dann auch so Musik mit Synthesizern und Drumcomputern. Es ist ja nicht nur Platte abspielen. Und eine Menge mehr Leute gucken sich das dann vielleicht nochmal später auf YouTube an. Aber nichtsdestotrotz ist es unvergleichlich mit einer Nacht in einem Club. Das ist schon ganz was anderes. Ja. Mhm. Und das funktioniert nicht zu Corona. Ja. Clubkultur funktioniert nicht zu Corona-Zeiten.
Ja, wann werden wir das wohl wieder können? Feiern in Clubs? Das wird wohl noch ein Weilchen dauern.
Ja, ist ja momentan total unklar und ich mache mir wirklich große Sorgen, dass ein Resultat der Corona-Pandemie, ein totaler Kahlschlag in der gerade so in so, naja, in dieser nicht ganz so kommerziellen Clubkultur ist, so gerade wo es kulturell meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Aber ja, man wird sehen.
Man wird sehen. Berthold Meyer, heute mein Gast, Organisationspsychologe also und eben leidenschaftlicher DJ. Wir schauen gemeinsam auf die Themen des Tages und gleich schauen wir auf den Schienengipfel, den der Bundesverkehrsminister Herr Scheuer einberufen hat. Im Bundesverkehrsministerium findet zur Stunde ein Schienengipfel statt. Der Masterplan Schienenverkehr wird vorgestellt. Die Schiene nämlich sei das Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts. Das sagt Herr Andreas Scheuer, der Verkehrsminister. Wir hören ihn mal.
Das System Schiene ist hochattraktiv. Und wenn wir jetzt gut machen zwischen dem Personenverkehr und dem Güterverkehr, zwischen den internationalen Herausforderungen, dann hat das System Schiene wirklich in diesem Jahrhundert eine Riesenchance des Durchbruchs.
So, also der Bundesverkehrsminister. Und hier zu Gast Berthold Meyer, Organisationspsychologe an der TU Chemnitz. Herr Meyer, wenn ich Herrn Scheuer so höre, dann wundere ich mich, denn über Jahre hat er ja doch eher immer fürs Auto argumentiert und jetzt macht er sich so sehr stark für die Schiene. Findet da tatsächlich ein Umdenken statt?
Ich hoffe es, aber mich macht das wirklich wütend. Ich kann nur den Kopf schütteln, wenn ich das höre, denn die Schiene war immer schon das zukunftsträchtigste Verkehrsmittel, das wir haben. Und wir haben in Deutschland jahrzehntelang so systematisch die Schiene vernachlässigt, auch mit diesem Irrsinn des Börsengangs der Deutschen Bahn und mit dieser Profitorientierung der Deutschen Bahn, und haben so viel Geld in die Straße gebuttert. Und jetzt auf einmal soll es alles besser werden. Und es hätte schon so viel länger so viel besser sein können.
Was meinen Sie, woher kommt dieses auf einmal? Warum jetzt?
Naja, ich glaube, es wird klar, dass im Zuge der Verkehrswende und im Zuge der Klimapolitik der Individualverkehr keine Zukunft hat, schon gar nicht in den Ballungszentren, weil eigentlich einfach nicht genug Platz ist. So, und mit Diesel und Öl geht es eben auch nicht. So, und da müssen Alternativen her. Und die Bahn ist das Beste. Ich kann mit der Bahn klimaschonend in wahnsinnig kurzer Zeit, wahnsinnig bequem von Stadtzentrum zu Stadtzentrum reisen. Ganz anders als mit dem Flugzeug zum Beispiel, muss diese furchtbaren Sicherheitskontrollen nicht über mich ergehen lassen, habe auch in der zweiten Klasse viel mehr Komfort als in der Economy Class im Flugzeug. Es ist ein so gutes Verkehrsmittel. Mhm. Und ich sage das als jemand, der 7 Jahre lang in der Schweiz gelebt hat und gesehen habe, was passiert, wenn ein Land systematisch ganz viel in die Schiene investiert, wo es selbstverständlich ist, dass alle gesellschaftlichen Schichten mit der Bahn fahren, dass auch die Manager in ihren Anzügen sich selbstverständlich in die Bahn setzen, dass die Politiker selbstverständlich selbstverständlich in der Schweiz mit der Bahn von Zürich nach Bern und Basel fahren, weil es das beste Verkehrsmittel ist. So könnte es sein.
So könnte es sein. So könnte es auch in Deutschland werden. Und jetzt ist auch Moritz Behrendt hier ins Studio gekommen, der die Zahlen und Fakten recherchiert hat zu diesem Thema. Es soll in Zukunft im sogenannten Deutschland-Takt ja viel mehr ICEs geben, die dann fahren, zum Beispiel zwischen Berlin und Hamburg. Was genau versteht man unter diesem Deutschland-Takt?
Naja, im Prinzip ist der Deutschland-Takt erstmal ein verkehrspolitisch postuliertes Ziel, das bis 2030 erreicht werden soll. Gemeint ist ein im gesamten Land abgestimmter Fahrplan, in der Schweiz gibt es sowas schon, sodass Fern- und Regionalverkehr besser miteinander vertaktet werden und Fahrgäste nicht mehr so lange auf Anschlusszüge warten müssen oder ganz doll hetzen müssen, um den nächsten Zug dann doch zu verpassen. Außerdem sollen auf den Strecken zwischen den großen Städten häufiger ICEs fahren, zwischen Berlin und Hamburg. Sie haben es gerade gesagt, das hat Verkehrsminister Scheuer auch schon angekündigt, soll es schon ab Ende dieses Jahres alle halbe Stunde eine ICE-Verbindung geben. Für andere Strecken wie etwa Köln, München ist Ähnliches angedacht.
Und das Ziel ist mehr Fahrgäste?
Ja, und ein bisschen weiter gesteckt auch noch, sagt die Bundesregierung, wenn mehr Leute Bahn fahren und wenn mehr Güter auf der Schiene transportiert werden, dann klappt es auch mit den Klimazielen. Das hofft die Bundesregierung zumindest. Bis 2030 soll die Zahl der Fahrgäste verdoppelt werden und der Anteil des Schienengüterverkehrs auf 25% gesteigert werden. Derzeit sind es rund 19%. Und dafür sind natürlich Investitionen nötig. Eine letzte Zahl noch, rund 3 Milliarden Euro will der Bund künftig jedes Jahr für den Ausbau des Schienennetzes ausgeben. Etwa doppelt so viel wie bislang.
Und jetzt gucken sich zum Beispiel die Grünen diesen Masterplan aber an. Da ist zum Beispiel der grüne Bahnexperte Matthias Gastel und der sagt dazu:
Wir kennen aber den Verkehrsminister und wissen, dass er viele Dinge aus seinem eigenen Hause nicht umsetzt. Es gab auch schon Masterpläne beispielsweise für den Güterverkehr. Da haben wir alles unterstützt, aber es ist so gut wie nichts seitens der Bundesregierung tatsächlich umgesetzt worden. Deswegen sind auch hier Zweifel angebracht.
Also diese Zweifel, Herr Mayer, teilen Sie die?
Wissen Sie, ich arbeite in Chemnitz und lebe in Leipzig. Leipzig ist die größte Stadt in Sachsen. In Chemnitz wohnt eine 250.000 Menschen. Es gibt zwischen Leipzig und Chemnitz eine eingleisige Bahnstrecke, die nicht elektrifiziert ist, auf der ein dieselgetriebener Regionalexpress alle Stunde fährt. Chemnitz ist die größte Stadt Deutschlands ohne Anbindung an das Fernverkehrssystem der Deutschen Bahn. Es gibt nicht mal einen IC, der nach Chemnitz fährt. Eine ganze Region mit über 1 Million Menschen ist dort systematisch vom Bahnverkehr abgekoppelt und das ist seit 2006 so. Die Lokalpolitik läuft Sturm seit 2006 gegen diese Zustände. Darf man sich auch nicht wundern, dass Menschen sich im wahrsten Sinne des Wortes abgehängt fühlen. So, und jetzt auf einmal soll was passieren. Ja, schauen wir mal.
Schauen wir mal. Und selbst wenn wir sagen, ja, es soll was passieren, dann passiert das ja auch nicht gleich sofort. Wir hören mal den FDP-Verkehrspolitiker Christian Jung, der sagt, man muss genau hingucken.
Weil, das ist das Wichtige, mal bei der Eisenbahn muss man immer in 10, 15, eher 20 Jahresschritten denken, weil bis man die ganzen Sachen umgebaut hat, neue Gleisanschlüsse gebaut hat, dauert das halt auch so seine Zeit.
Dauert seine Zeit, aber ich würde sagen, Herr Mayer, wenn es jetzt beginnt, sind wir zufrieden, oder?
Ja, es kann nur besser werden.
Es kann nur besser werden. Berthold Mayer hier zu Gast, Organisationspsychologe von der TU Chemnitz und danke auch an Moritz Behrendt. Bayern will als erstes Bundesland flächendeckende Corona-Tests einführen. Und heute Vormittag hat das bayerische Kabinett in München darüber beraten. Ministerpräsident Markus Söder will sicher sein, dass jemand, der Symptome hat und der unsicher ist, dass der sich innerhalb von 24 Stunden testen lassen kann.
Wir hatten Situationen, dass da Leute in ganz Deutschland ewig warten müssen, bis sie, selbst wenn sie Symptome haben, einen Test bekommen. Und darüber hinaus, wer glaubt, er könnte es haben oder wer einfach Sicherheit haben will, den müssen wir doch eine solche Sicherheit geben können.
Das sagt also der bayerische Ministerpräsident und in dieser Stunde zu Gast der Organisationspsychologe Berthold Mayer. Herr Mayer, ich finde das eigentlich ganz gut, wenn ich wüsste, ich kann mich testen lassen, wenn ich das möchte, und zwar ad hoc. Das würde mich schon beruhigen.
Ich finde das auch gut. Ich sehe das so wie Sie. Ich habe in meinem unmittelbaren Umfeld wirklich ein paar Leute, die berechtigte Sorge hatten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, die aber dann keine Symptome hatten, noch oder vielleicht noch nicht, ne, so, und die keinen Test machen konnten, weil sie die teilweise zumindest sehr rigide ausgelegten Kriterien nicht erfüllt haben. Ja, weil zum Beispiel eine Mitarbeiterin von mir zum Beispiel hatte Kontakt mit einer Person, die wiederum Kontakt mit einer Person hatte, die Corona infiziert war. Aber das war schon nicht genug. ja, mhm. sondern weil es war, da war noch jemand dazwischen. Mhm. Und das war dann halt auch eine Mitarbeiterin von mir, die dann aber auch so Workshops in so Altenheimen eigentlich hätte machen sollen, wo ich gesagt habe, es ist doch total wichtig, dass wir gerade die getestet kriegen. Und es war nicht möglich. Mhm. Und ich fand das, mich hat das echt extrem aufgeregt.
Bei flächendeckenden Tests, da sagen halt die Kritiker, zu denen zum Beispiel der Gesundheitsminister Jens Spahn gehört, das Problem ist, man lässt sich dann testen und sagt, ach ja, ich bin negativ, und dann geht man sozusagen mit einem Gefühl der Sicherheit aus diesem Test raus, was natürlich trügerisch sein kann, weil man kann sich ja in der nächsten halben Stunde irgendwo anstecken.
Ja, aber das hat doch mit der Anzahl der Tests nichts zu tun. Das, also das gleiche, die gleiche Kritik können Sie anbringen, wenn wir nur ganz wenige Leute testen. Ja, egal, ob ich wenig oder viel Leute testen. Ne? Wenn die Leute aus dem Test rauskommen, deren Testergebnis negativ war, die fühlen sich natürlich erstmal erleichtert und sagen, ich habe es nicht. Aber das ist doch überhaupt kein Argument dagegen, mehr Leute zu testen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Wir hören aber nochmal Jens Spahn, den Gesundheitsminister. Er sagt eben, diese flächendeckenden Tests seien nicht entscheidend, sondern...
Entscheidend ist doch, dass wir bei jedem Ausbruch schnell nachvollziehen können, was ist passiert. Ist der Kern des Ausbruches, wie bei Tönnies, in einem bestimmten Betrieb? Ist es im Rahmen eines Gottesdienstes, was wir schon gesehen haben, Großfamilien feiern? Also entscheidend ist ja, dass wir wissen, woher kommt der Ausbruch, und dass wir Infektionsketten schnell nachvollziehen und unterbrechen können.
Das ist in der Tat entscheidend.
Aber das ist doch überhaupt kein Widerspruch dazu, dass man möglichst vielen Leuten die Gelegenheit einräumt, sich testen zu lassen. Also das ist doch kein Entweder-Oder. Also wie beeinträchtigt flächendeckendes Testen für jeden, der sich testen lassen möchte, das Nachvollziehen von Corona-Hotspots? Das ist mir überhaupt nicht klar.
Vielleicht ist es doch so, dass eben in Bayern ja auch die Krankenkassen bzw. der bayerische Staat will die Kosten übernehmen. Die Krankenkassen müssen es nicht übernehmen. Das heißt so, dass jeder tatsächlich die Möglichkeit hat, dass das ein Thema ist.
Man hat er jetzt nicht explizit gesagt, kann man ihm jetzt unterstellen. Ja, weiß ich nicht, aber ich denke, dass Deutschland mit seinem Spitzengesundheitssystem, ich glaube, das kann man schon mal sagen, klar, gibt noch viel Verbesserungspotenzial, aber wir haben gerade auch im europäischen Vergleich ein echt gutes Gesundheitssystem, und ich glaube, wir haben auch die finanziellen Möglichkeiten, um noch flächendeckend schneller zu testen.
Also es sollte flächendeckende Tests geben in Deutschland,
ich bin dafür,
sagt Berthold Mayer von der TU Chemnitz. Sie haben es uns erzählt, als wir diese Sendung vorbereitet haben. Sie arbeiten gerade an einer Studie über die psychosozialen Folgen des Corona-Lockdowns.
Ja.
Sind die gravierend?
Wir haben die Daten noch nicht fertig ausgewertet. Ne? Die Datenerhebung lief bis heute, und wir fangen heute wirklich an, uns tief in die Daten zu graben. Und ich kann jetzt da noch keine Befunde berichten. Mhm. Der Grund dafür, warum wir diese Studie angestoßen haben, ist, dass wir vermuten, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die psychosoziale Gesundheit der Bevölkerung beträchtlich sind. Aber eben aber differenziert, also nicht für alle gleich. Also unsere Vermutung ist, dass es Menschen gibt, die wenig drunter gelitten haben, dass es Menschen gibt, die davon sogar, ich sag mal, psychologisch profitiert haben, denen es vielleicht sogar ein bisschen besser geht als vorher, und dass es Menschen gibt, die massiv drunter gelitten haben. Und uns geht es darum, herauszufinden, für wen war das so, warum und was können wir da lernen, was sind Schutzfaktoren zum Beispiel. Das sind so unsere Fragestellungen.
Ich war ein bisschen vorhin unterwegs im Internet und habe eine Studie gefunden von dem Soziologen Martin Schröder. Im Spiegel wurde er interviewt. Der hat britische Daten ausgewertet, die zeigen, dass der Lockdown in der Tat extreme Auswirkungen gehabt habe, sagt er. Er sagt aber gar nicht so sehr, dass die Ärmeren mehr gelitten hätten und die Reicheren weniger, was ja oft so kolportiert wurde, sondern dass es wirklich eben ganz andere Kriterien sind, nach denen gesehen werden muss, wer wirklich gelitten hat und wie.
Also unsere, ich kenne jetzt diese Studie nicht, die Sie da zitieren, unsere Vermutungen sehen ungefähr so aus, dass wir denken, dass erstmal natürlich Leute, die unmittelbar von der Corona-Pandemie entweder gesundheitlich betroffen sind, selber oder in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld, oder vor allen Dingen natürlich auch diejenigen, die durch Corona in wirtschaftliche Existenzängste gestürzt wurden. Ja, ich meine, das ist ja trivial, dass die besonders stark darunter leiden. Und wir vermuten auch, dass es im Corona-Zwangs-Homeoffice bestimmte Konstellationen gab, die besonders problematisch sind. Ja, zum Beispiel Kinderbetreuung von Personen, die entweder alleinerziehend sind oder sehr wenig Unterstützung von ihrem Partner oder ihrer Partnerin erfahren, wenn ein Partner vorhanden ist. Ne? So, also ne, das, da muss man schon sehr differenzieren. differenziert hinschauen.
Aber es ist nicht so, dass die, die reich sind und auf der Dachterrasse sozusagen den Lockdown überstanden haben, viel besser weggekommen sind als die, die weniger Geld haben?
Wie gesagt, wir haben unsere Daten noch nicht ausgewertet, deswegen können wir uns dann gerne nochmal drüber unterhalten, aber es ist doch eine triviale Annahme, dass auch Menschen, die sehr vielleicht kein besonders hohes Einkommen haben, aber zum Beispiel zu Hause ein sehr intaktes Unterstützungssystem haben, ja, wo der Job weiter gemacht werden kann und wo man einen Partner hat, irgendwie der sich gut kümmert und irgendwie der bei der Kinderbetreuung irgendwie gut und kompetent unterstützen kann, dass da nicht so sehr gelitten wird. Ich habe auch von vielen Familien gehört, die das Gefühl hatten, so ja, das hat uns jetzt irgendwie hier noch enger zusammengeschweißt. Mhm. So, das hat uns auch nochmal eine neue soziale Qualität des Zusammenlebens irgendwie beschert. Und wir wollen halt rausfinden, was sind die Kontextfaktoren, die dazu geführt haben, dass es den Leuten eher, naja, ich sag mal, nicht so schlecht gegangen ist. Mhm. Ja? Was können wir als Gesellschaft daraus lernen?
Ja, vielleicht kommt dann tatsächlich als Ergebnis heraus, dass diejenigen, die bindungsfähig sind und gute Verbindungen zu ihren Liebsten sozusagen haben, dass die tatsächlich am besten das überstehen konnten.
Genau, also die Annahme ist ja auch trivial, ne? Dass diejenigen, die am meisten soziale Unterstützung erfahren, dass es denen psychologisch besonders gut geht. Aber manchmal muss man auch mal die trivialen Annahmen überprüfen.
Es gibt ja noch ein anderes Thema, und das ist das Thema der Gewichtszunahme. Ist ja auch vielfach beschrieben worden, dass vor allem auch Kinder teilweise sehr stark Gewicht zugelegt haben, weil sie sich eben wenig bewegt haben, weil sie eingesperrt waren. Glauben Sie, dass sowas sich auf ein Leben auswirken kann?
Ja, na klar. Also viele prägende Erfahrungen, die wir im Kindes- und Jugendalter machen, die können sich das ganze Leben über auswirken. Und ich meine, die Corona-Pandemie hat einige wesentliche Motive des Menschseins bedroht. Ja, zum Beispiel das Anschlussmotiv, ja. Menschen sind soziale Tiere. Wir brauchen, die allermeisten brauchen von uns sozialen Anschluss. Und naja, Social Distancing ist genau das Gegenteil davon. Ja, gerade das gilt jetzt nicht unbedingt für Kinder, aber so auch im Berufsleben, viele von uns haben auch ein ausgeprägtes Machtmotiv, ja. Und für die ist es wichtig, irgendwie im Kontakt mit anderen auch irgendwie Menschen zu beeinflussen. Auch das bricht weg. Ja, man kann seine Kompetenz nicht mehr zeigen oder weniger. Irgendwie, man kann weniger Macht ausüben. Es gibt ganz viele zentrale Motive des Menschen, die durch die Social Distancing-Regeln beeinträchtigt werden. Und dass das natürlich massive Auswirkungen haben wird, auch für Kinder, das ist, glaube ich, klar.
Also werden wir uns nochmal verabreden, wenn Sie die Studie veröffentlicht haben.
Gern.
Berthold Mayer von der TU Chemnitz hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. Was wird aus der Eliteeinheit KSK? Das ist jetzt unsere Frage. Also aus dem Kommando Spezialkräfte. Gestern hat Annegret Kramp-Karrenbauer, die Bundesverteidigungsministerin, diese Einheit ja in Calw besucht. Und morgen will sie im Verteidigungsausschuss Reformideen vorlegen. Es gab rechtsextreme Umtriebe im KSK. Christoph Gramm, Präsident des Militärischen Abschirmdienstes, sagt, und auch wenn die große Mehrheit der Soldaten der Bundeswehr verfassungstreu sei, dann steige die Zahl der Verdachtsfälle im Bereich Rechtsextremismus.
Die neue Dimension des Rechtsextremismus begründet sich in der Bundeswehr aber auch daraus, dass wir gerade im KSK nicht nur von Einzelfällen ausgehen können. Eine Untergrundarmee haben wir bislang zwar nach wie vor nicht entdeckt, aber Beziehungsgeflechte oder, wenn Sie so wollen, Netzwerke und Strukturen mit allerdings sehr unterschiedlicher Qualität finden wir sehr wohl.
Jetzt ist die Frage, kann das KSK reformiert werden, Herr Mayer?
Gott, also wenn
Sie
ich...
Sie als Psychologe, als Organisationspsychologe.
Ja, naja, na ja, also das ist schwierig, denn es klingt so, wenn ich hier den MAD höre, dass ich hier eine Organisationskultur in dieser Einheit, in der KSK etabliert hat, die es zulässt, dass sich rechtsextreme Netzwerke bilden. Mhm. Organisationskultur ist so dieses geteilte, so machen wir das hier. Ne? So ein geteiltes Verständnis davon, so läuft das hier.
Und wenn ich so mitmache, gehöre ich dazu.
Genau, wenn ich so mitmache, gehöre ich dazu. Das hat ganz viel auch mit Führung zu tun und mit den Beispielen und dem Verhalten, das die Führungskräfte zeigen. Das Beispiel, was die Führungskräfte vorleben, hat einen signifikanten Einfluss auf die Organisationskultur, weil die sichtbar sind. Ne? Und dieses so machen wir das hier, ne? Das kann man dann eben an den Führungskräften ganz besonders ablesen. Das heißt, wenn so etwas passieren konnte in den letzten Jahren, dann muss ich als Organisationspsychologe Führungsversagen attestieren. Das muss ich wirklich mal ganz krass so sagen. So, und jetzt die Frage, was kann man dagegen tun?
kann man auflösen? Muss man dann auflösen, diese Struktur?
Bin ich zu wenig Militärexperte zu als Organisationspsychologe, würde ich sagen, momentan klingt das so, als sei das Kind sehr tief in den Brunnen gefallen und dann muss man den Brunnen vielleicht einfach mal trockenlegen. Also gewisse Sachen kriegt man einfach nicht repariert. Es ist ja so, Menschen bestimmter Couleur werden von bestimmten Organisationen erstmal angezogen. Ne? So, also hier würde ich konstatieren, offensichtlich fühlen sich Menschen mit rechtsextremer Grundhaltung von der KSK angezogen, warum auch immer. Dann werden sie ausgewählt durch die Organisation, das heißt, die kommen rein. Und vor allen Dingen Menschen, die vielleicht nicht rechtsextrem sind oder kritisch oder so, die halten es da offensichtlich nicht so lange aus. Ja? Das ist dieses Anziehung, Auswahl und dann werden diejenigen, die nicht so reinpassen, abgeschliffen. Und an diesen Prozessen was zu ändern, und das muss man tun, um eine Organisation grundlegend zu ändern, das ist sehr, sehr schwierig, wenn sich Dinge erstmal extrem eingeschliffen haben. Ne? Wenn sich erstmal so ein bestimmtes Bild einer Organisation, ein Image etabliert hat, das auch eine bestimmte Klientel zieht, wie wollen Sie das ändern? Das geht nur wirklich radikal durch sehr sichtbare Implementation von neuen Normen. Und das muss richtig öffentlichkeitswirksam nach außen und nach innen passieren. Ja? Zum Beispiel, dass eben bestimmte Dinge überhaupt nicht toleriert werden. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist schon zu spät. Und ich frage mich halt, wenn es jetzt passiert, dass man sagt, nein, das tolerieren wir nicht und bestimmte Leute schmeißen wir raus, dass sich dann nicht bestimmte Leute wieder denken, ach ja, das machen die jetzt so ein bisschen, damit das so aussieht. Aber in Wirklichkeit haben wir, so Leute wie wir, haben hier eigentlich ein Zuhause und gehören hier hin. Und da will ich noch eine Sache sagen. Das soll die Speerspitze unserer Bundeswehr sein. Ja, die Eliteeinheit, die uns als Deutschland auch im Ausland bei besonders schwierigen Einsätzen repräsentiert, die wie kaum eine andere Einheit ja auch Deutschland im Ausland repräsentieren soll. Und wenn da der MAD sagt, da haben wir ein strukturelles Problem mit Rechtsradikalismus, dann ist das eine Schande für unser Land.
Die Linke sagt, ja, auflösen ist aus unserer Sicht der richtige Weg. Auf keinen Fall auflösen, sagt die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Wir brauchen diese Männer, die Deutsche rausholen, wenn sie in Krisengebieten sind. Das ist eine wichtige Einheit. Es könnte die Reform sein, dass man, wir haben eine Kommando beim Heer, wir haben Elite-Soldaten bei der Marine, bei der Luftwaffe, die möglicherweise zu einem Kommando zusammenzuschließen und sie direkt der Ministerin bzw. dem Generalinspekteur unterzuordnen.
Hier kommt also eine Lösungsidee, dass man eben verschiedene Einheiten zusammenschließt.
Was meint die mit, wir brauchen diese Leute? Was ist mit diese Leute gemeint? Die KSK als Ganzes oder die Rechtsextremen in der KSK? Nein, sind die mit eingeschlossen,
ich denke,
in diese Leute?
Sie meint genau das, was Sie eben vorhin beschrieben haben. Eben die KSK als Einheit, die in schweren oder schwierigen Einsätzen zum Einsatz kommt.
Ja, gut, unbestritten, dass wir eine Spezialeinheit brauchen. So, irgendwie, ne? Wir haben ja auch die GSG 9 irgendwie bei der Bundespolizei. Ja? Das scheint ja ganz gut da zu funktionieren. Vielleicht ist auch das Problem, dass man liest immer wieder dieses Wort des Biotops, ja? Dass man da so etwas geschaffen hat, das offensichtlich auch ein Stück weit autonom von den gängigen Kontrollmechanismen ist. Mhm. Und vielleicht, und dieses Biotop muss man offensichtlich beseitigen.
Ja, aber jetzt ist die Frage, könnte man vielleicht das beseitigen, indem man da mehrere Einheiten zusammenfügt?
Genau, also warum müssen die eigentlich so auf ihrem eigenen Planeten leben, so in ihrer Kaserne da? So, kann man das nicht in irgendeiner Form verzahnen mit anderen Truppenteilen, so dass es da auch sowas wie ein Austausch und eine Durchmischung gibt? Wie gesagt, ich bin nun wirklich kein Wehrexperte, deswegen.
Aber Sie würden sagen, so eine Durchmischung könnte eventuell helfen. Könnte ja auch sein, dass sich dann eine gewisse Gesinnung insgesamt ausbreitet.
Tja, ich halte die prinzipielle Idee der Bundeswehr, dass das Bürgerinnen und Bürger in Uniform sind, die idealerweise einen Querschnitt unserer Gesellschaft abbildet, halte ich eigentlich für eine ziemlich gute Idee. Es ist nur leider so, dass eine bestimmte Form von Organisation, ja, eine, nämlich die nach Befehl und Gehorsam organisiert ist, wo es ganz stark um Hierarchie und ums Kämpfen geht, das zieht natürlich einen bestimmten Menschentyp an. Das bildet eben nicht den Querschnitt der Gesellschaft ab, weil sich ein bestimmter Teil der Gesellschaft zu so einer Organisation nicht hingezogen fühlt. Das ist leider so. Ja, und deswegen gibt es immer in solchen nach Befehl und Gehorsam ausgerichteten Organisationen eher eine Überrepräsentation von Menschen, zu deren Weltbild sowas halt eher gut passt. Ja, das bedeutet noch nicht lange, dass man automatisch irgendwie ein strukturelles Problem mit Rechtsradikalismus hat, aber ehrlich gesagt, so von dieser Mehr, dass das irgendwie ein komplettes Abbild unserer Gesellschaft ist, davon muss man sich verabschieden, weil das psychologisch keinen Sinn macht.
Heute haben sich die Mitglieder der Mindestlohnkommission zu ihrer entscheidenden Sitzung getroffen, aber sie haben jetzt kein Ergebnis erstmal veröffentlicht, sind noch am Verhandeln. Es geht darum, soll der Mindestlohn erhöht werden oder soll er gleich bleiben? Das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, warnt davor, den Mindestlohn jetzt anzuheben, mitten in der Corona-Krise, weil sie sagen, die Arbeitsplätze dürfen nicht gefährdet werden. Die Linkspartei dagegen sagt, gerade in Corona-Zeiten sollte der Mindestlohn angepasst werden, sprich ein bisschen erhöht werden. Herr Mayer, was sagen Sie?
Schwieriges Thema, aber ich glaube, dass mehr Argumente für eine Erhöhung des Mindestlohns sprechen. Sie haben gerade selber gesagt, in Zeiten von Corona wird hier angeführt als Argument. Mhm. Ja, aber dann schauen wir uns doch mal an, was sind denn für Menschen in Deutschland tätig, die Mindestlohn bekommen. Und dann stellen wir fest, dass eine Menge Menschen, die wir neuerdings systemrelevant nennen, in Jobs arbeiten, wo der Mindestlohn gezahlt wird. Nicht überall, aber in Teilen. Zum Beispiel Paketzustellerinnen und Paketzusteller, Supermarktkassierinnen und Supermarktkassierer, Altenpflegekräfte. Und so weiter. So, Leute, übrigens alles Jobs, in denen überproportional viele Frauen arbeiten und überproportional viele Menschen, die einen schwächeren finanziellen Hintergrund haben. So, und jetzt stellen wir fest, auch so gesamtgesellschaftlich, wie wichtig diese Menschen für unsere Gesellschaft sind. Und jetzt diskutieren wir darüber, ob es unserer Wirtschaft das Genick bricht, diesen Menschen den Stundenlohn worum geht's? 1 Euro irgendwas?
Ich weiß gar nicht ganz genau, so, aber jedenfalls im Moment liegt er bei 9,35 Euro pro Stunde.
Wahnsinn.
Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Ich gucke mal durch die Scheibe, wie die Erhöhung ausfallen soll, wenn sie kommt. Mal gucken, ob wir das noch schnell rausfinden.
Ja gut, aber solchen Menschen, die ja einen elementaren Beitrag dazu leisten, dass unsere Gesellschaft am Laufen gehalten wird. So, und auf der einen Seite stellen wir uns dann auf den Balkon und klatschen, ja, und auf der anderen Seite heißt es aber, nee, also 1 Euro mehr die Stunde, das ist jetzt aber ein bisschen zu viel des Guten. Das ist, come on. Also wenn wir irgendwie wirklich diesen Berufsgruppen den Respekt und die Wertschätzung zuteil werden lassen wollen, den sie meiner Meinung nach verdienen, ja, dann muss das natürlich passieren. Auf der anderen Seite möchte ich auch ein anderes Beispiel bringen. Einer meiner besten Freunde ist Inhaber einer kleinen Textilfabrik, einer der letzten in der Region. Alle anderen haben schon zugemacht. Und da sitzen 16 Frauen, alle über 50 oder im Schnitt zumindest, an Nähmaschinen und nähen halt Klamotten. Und für ihn ist das ein Business mit einer sehr, sehr, sehr geringen Marge. Ne? Der muss auf die Sekunde achten. Und der kann nur Mindestlohn bezahlen, sonst kann er den ganzen Laden dicht machen. Jetzt kann ich ihm natürlich irgendwie von meinem hohen Ross als irgendwie Beamter mit einem ordentlichen Einkommen sagen, na, dann ist dein Geschäftsmodell
was
irgendwie...
Was sie an der TU Chemnitz kriegen,
das ja, Einkommen. Ne? Genau, dann ist dein Geschäftsmodell halt irgendwie nicht gesellschaftlich tragfähig, ja. Aber was soll ich ihm sagen? Ja, mach den Laden doch zu, irgendwie den letzten produzierenden Betrieb irgendwie im Umkreis von 50 irgendwie Kilometern und schick irgendwie deine ganze Belegschaft irgendwie, die sonst keinen anderen Job mehr finden, nach Hause.
Das
ist auch ungerecht.
Nicht sagen.
Ja, das ist auch schwierig. Also deswegen ist es, natürlich ist das nicht schwarz oder weiß, ja. Aber wir müssen uns doch auch als gesamtgesellschaftlich darauf einigen, dass es komisches mit zweierlei Maßmessen ist, wenn wir auf der einen Seite irgendwie so en passant 9 Milliarden Euro für die Lufthansa-Rettung ausgeben, aber auf der anderen Seite uns irgendwie darüber die Haare raufen, ob man einem Paketzusteller 1 Euro mehr die Stunde gibt. Also ich finde, da stimmt irgendwas nicht.
Die Grundrente, anderes Thema, aber heute auch auf der Agenda. Für die langjährigen Geringverdiener soll in dieser Woche vom Bundestag beschlossen werden. Das ist heute Fakt geworden. Was sagen Sie dazu?
Ich finde, Altersarmut ist eine der schlimmsten Geißeln unserer deutschen Gesellschaft. Es kann nicht sein, dass Menschen jahrzehntelang hart gearbeitet haben und dann im Alter nicht genug zum Leben haben. Also das finde ich, das ist moralisch ein echtes Problem. Also wirklich, wenn ich gerade in den Großstädten alte Menschen auf der Straße sehe, die in Mülleimern nach Pfandflaschen suchen, das bricht mir jedes Mal das Herz. Ich frage mich jedes Mal, was läuft eigentlich falsch in unserem Land, dass wir solche Bilder haben? So. Und deswegen bin ich erstmal auf der ethisch-moralischen Ebene sehr dafür.
Und das sind ja nicht wenige, es sind nämlich 1,3 Millionen Menschen, die die Grundrente dann beziehen können. Voraussetzungen sind diese 33 Beitragsjahre, die man in die Rentenversicherung einbezahlt haben muss. Also eine gewisse Hürde ist schon gegeben.
Also eine gewisse Hürde, ne? 33 Jahre lang irgendwie gearbeitet haben. So. Und es ist doch auch ein psychologisches Zeichen, dass man diesen Leuten eben nicht mehr zumutet, irgendwie sich irgendwie aufs Amt zu gehen und so diese Zusatzgrundsicherung irgendwie zu beantragen. Wir haben die Leute auch bisher doch total krass stigmatisiert irgendwie dadurch. Na, das macht doch auch psychisch was mit den Leuten. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie wie viel Geld die Leute im Portemonnaie haben, sondern es geht auch darum, wie man sich und das eigene Lebenswerk am Ende des Lebens gewertschätzt fühlt durch die Gesellschaft. Ja. Und das kann uns doch mal was wert sein.
Und wir haben eben über die Frage gesprochen, ob der Mindestlohn erhöht werden sollte oder nicht. Und wir haben gefragt, wo denn ungefähr sozusagen die Marge liegt. Also der Mindestlohn liegt bei 9,35 Euro pro Stunde und die Arbeitgeber möchten eher eine Nullrunde in den jetzigen Gesprächen. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund sagt, wir möchten gerne eine außerplanmäßige Erhöhung auf 12 Euro durchsetzen, eben wegen der Corona-Zeiten. Und Sie, Herr Mayer, ja, Sie haben ja gesagt, also so eine Erhöhung wäre nicht schlecht, eben im Sinne der Wertschätzung der Arbeit.
Ja, und auch wem käme das zugute? Ja? Ich denke irgendwie an die sogenannten Picker, die Versandarbeiter in den Logistikzentren von Amazon, die gestern gestreikt haben dafür, dass sie endlich als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Versandgewerbe akzeptiert werden und nicht nur in der Logistikbranche. Ja? So, die kriegen auch in großen Teilen Mindestlohn. Ja, oder es käme den Leuten irgendwie zugute, die irgendwie in den großen deutschen Schlachthöfen irgendwie da die Tiere zerlegen, wenn wir endlich irgendwie diese Unart dieser Werksverträge abschaffen. So solche Dinge. Ich meine, das sind doch die Menschen, denen es zugutekommt, die zu einem großen Teil, aber eben nicht alle, für Großkonzerne arbeiten, deren Profite zu einem Großteil eben dadurch zustande kommen, dass man so wenig Geld wie möglich für die Menschen, die dort arbeiten, ausgibt. Und ich finde, das ist einfach, dass alle Geschäftsmodelle darauf ausgerichtet sind, ja, dass man so viel wie möglich aus den Leuten rausholt und ihnen dafür so wenig wie möglich gibt. Das ist ein grundlegendes Problem.
Und dieses Problem sollte behoben werden. Ich höre das genau. Berthold Mayer, vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Und ich weiß, Sie gehen jetzt an Ihren Schreibtisch zurück und arbeiten an der Frage, welche psychosozialen Auswirkungen der Lockdown auf uns hatte.
Stimmt's? Ganz genau, ja. Ich freue mich auf die Datenauswertung.